Und da sind wirklich verrückte Sachen entstanden. So, wir haben zum Beispiel die erste deutsche Melodic Metal Band gegründet, Middle-earth, also so richtiger Fantasy Metal mit deutschen Texten. Kennst du das Geheimnis des Stahls? War der.
Ja, ich bin gespannt.
Habt ihr auch so kleine tanzende Zwerge gehabt?
Ja. Stonehenge.
Genau, Stonehenge. Ganz wichtig. Muss man haben.
Hier ist Radio Orchid, der Fury in the Slaughterhouse Podcast bei Radio Bob.
Dann ist das hier Radio Orchid, der Fury Podcast. Und sie sind wieder da, ne? Kai Wingenfelder und Christoph Steinschneider von Fury in the Slaughterhouse.
So sieht's aus.
Ja, und wir haben einen Gast.
Oh ja, wir haben einen Gast.
Sebastian Matzen von der Band ganz Matzen genau. Ist da. Wir ordnen das mal ganz kurz erstmal ein. Ne? Bei Wikipedia steht, Matzen ist eine Indie-Rockband aus Prieseck, einem Ortsteil von Klenze im Wendland. 3 der 5 Gründungsmitglieder sind Brüder. So ist deren Familienname Name ihrer Band geworden. Matzen.
Ja, siehst du,
ihre Musik so setzt sich aus Elementen des Rock, Punk und Pop zusammen. Die Texte werden von Sebastian Matzen fast ausschließlich auf Deutsch verfasst. Ist soweit alles in Ordnung, ne?
Ist in Ordnung. Hallo ja. Erstmal. Moin.
Hi.
Hallo,
na, hey. Wo ist denn eure Verbindung, Fury und Matzen?
Da gibt es eine Verbindung?
Naja, wir haben auf jeden Fall, kann ich mich erinnern, wir haben 1 oder 2 Festivals mal zusammen gespielt, ne?
Ja.
Mein Bruder wohnt in Klenze, ja. Bei Klenze, im Wendland.
Ach stimmt, das habe ich auch schon gehört. Das hat sich schon umgesprochen natürlich.
Und Sebastian und ich haben mal zusammen mit Markus Kafka, da warst du Co-Moderator, Nitro Laut, so eine Fernsehsendung gemacht. Da war Kai Hawaii von Extra Weit noch dabei. Da haben wir uns kennengelernt.
Das war herrlich, da haben wir zusammen gesungen. Genau. Und man sagte, unsere Stimmen harmonieren sehr schön.
Wir haben Phil Collins gesungen, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann. Ne? Oh Mann.
Ja. Naja, und wir sind ja wohl, wenn ich das richtig sehe, aus Niedersachsen alle, oder?
Ja, wir sind, glaube ich, alle aus Niedersachsen. Ja. Also ich wohne jetzt zwar nicht mehr in Niedersachsen, aber Niedersachsen erdverwachsen, sagt man ja so schön. Nee, ansonsten gibt es so Gemeinsamkeiten, wie zum Beispiel, wir sind 2 Brüder, ihr seid 3 Brüder. Immerhin etwas mehr. Christoph wird dazu nachher noch was sagen, wie das ist, mit Brüdern zusammenzustehen, glaube ich. Da freue ich mich jetzt schon drauf.
Und ich bin Einzelkind, guck mal, da können wir noch mal.
Ja, du spielst ja auch nicht bei uns. Du darfst nicht mitspielen.
Darf ich auch nie, nee.
Kannst du vergessen.
Ist das denn auch bei dir diese Brüderfrage, hat die dich auch irgendwann so tierisch angenervt? Wie ist das so mit deinem Bruder in der Band?
Also die Frage nach dem Namen hat mich mehr genervt, muss ich ehrlich sagen.
Ah, okay.
Und die Frage hat sich bei euch ja erledigt. Wie seid ihr auf euren Bandnamen gekommen, ist ja irgendwie sehr klar bei euch.
Tja, gibt aber immer noch Leute, die das tatsächlich fragen. Kommt auch vor.
Aber hat es denn bei euch vielleicht auch Diskussionen gegeben, wie könnte die Band heißen? Und am Ende ist euch nichts eingefallen und dann habt ihr einfach Matzen genommen?
Also als wir das Debütalbum aufgenommen haben von Matzen, da waren wir im Studio und hießen noch Hörsturz.
Mhm. Sturz, ne?
Hörsturz.
Sturz, genau.
In so einer coolen Rap-Ghetto-Schrift. So.
Das war nach ganz klar, würde ich sagen.
Ich merke schon. Hier hat jemand recherchiert.
Ja, wir haben unseren Hausaufgaben gemacht.
Und dann haben wir irgendwie schon gemerkt, dass dieses neue Ding, was wir da machen, also es war dann auf einmal so deutschsprachiger Indie-Rock oder so. Und vorher war das so Crossover. Da habe ich mich noch so als Rapper versucht, mit deutschen Texten auch schon. Bei diesem Stilwechsel haben wir gemerkt, der Name Hörsturz haut nicht mehr hin. Und dann haben wir überlegt und haben uns, glaube ich, eher so an den Ramones oder so orientiert. Ich glaube, das war so der Hinweis, dass man das so eigentlich machen könnte. Und mit 3 Brüdern dachten wir, geht das noch durch? Und Nico, den ziehen wir einfach mit.
Ich finde, Hörsturz klingt auch so ein bisschen wie so eine klassische bayerische Kapelle irgendwie. Ja, meinte, Hörsturz doch, mach mal.
Ja, hey.
Das hat so ein bisschen was irgendwie.
Ja, stimmt. War auf jeden Fall nicht so cool, sich nach einer Krankheit zu benennen, haben wir irgendwann gemerkt.
Das dachten wir, ja, aber sonst.
Hätte auch ein Hundefutter sein können. Matzen. So, diese Variante.
Aber ich musste auch immer an diesen, das ist doch von Happe Kerkeling, oder? Mit dem Hundefutter. Hutz. Batzen, nee, Batzen.
Also Batzen.
Batzen, nur für Hunde, nicht für Katzen. Das habe ich bei Matzen.
Ach, Kerkeling ist das.
Ja, das habe ich leider auch immer im Ohr, tatsächlich.
So. Die Leute aus dem Radio alles kennen.
Aber wenn das so Ramones-mäßig war, warum mussten sich die anderen denn nicht auch alle Matzen nennen?
Ja, die anderen, wir waren ja nur 2. und das war irgendwie okay für die. Also wir waren auch echt in einer ziemlichen Notlage. Also bei euch ist es sehr lange her. Aber bei uns mittlerweile auch diese Bandnamensuche, die ist zum Kotzen. Also,
lass uns darüber nicht reden.
Nee.
Aber weißt du, was ich gut finde? Ja? Und da habt ihr echt Schwein gehabt. Ja? Euch nennt man einfach Matzen. Ja? Das finde ich super. Mein Bruder und ich haben ja diese Kapelle aufgemacht, nachdem Fury diese Pause gemacht hat. Die heißt ja Wingenfelder. Und die sagen nicht Wingenfelder, die sagen immer die Wingenfelder. Die sagen immer die Wingenfelder. Das macht
abgefahren,
wahnsinnig.
Nee, aber bei uns, wir werden auch oft als die Matzen angesagt, tatsächlich.
Echt? Ja. Ich begreife das nicht. Das ist so, das muss irgendwie, keine Ahnung, so Restbestände aus dem Englischen sein. Das muss The Beatles heißen. Also muss es auch die Matzen heißen oder so.
Ja, ja. Ich weiß vielleicht nicht. Sind die auch die Hansons schuld am Ende oder so.
Oder vielleicht auch das. Hier, kleine Frage. Aus dieser Findungssuche, ja, was machen wir jetzt und woran orientieren wir uns? Das ist ja anscheinend so ein bisschen übergeblieben, weil ich habe irgendwie gelesen, ja, dass ihr auf so einem Label, The Real Hits oder so heißt das, immer wenn ihr dann im Übungsraum steht, ja, und Chaos verbreitet und irgendwelche Sachen macht, hier und da mal einfach auch mal eine Hip-Hop-Nummer oder irgendwie, was weiß ich, eine neue deutsche Welle-Nummer oder auch mal in den Schlager abdriftet und das veröffentlicht ihr, ja. Unter welchem Namen? Kann man das hören?
Ja, das kann man hören. Wir haben ja auch irgendwann mal das in einer Limited Edition vom vorletzten Album oder so haben wir so The Real Hits, so eine Kompilation einfach rausgehauen mit einigen Sachen. Also diese Sachen sind schon ziemlich alt. Die sind entstanden, als wir wirklich noch nicht so viel zu tun hatten und noch ganz eng zusammenklebten, weil wir sind ja mittlerweile auch so ein bisschen verteilter. Also Sascha, mein kleiner Bruder, lebt in Wien, hat da eine Familie. Ich bin ganz viel in Berlin. Johannes und Nico sind halt im Wendland, aber auch in unterschiedlichen Orten. Aber damals, als wir ja gerade erst so die Schule hinter uns hatten, Abi hatten, Zivildienst und so, da hatten wir viel Zeit für Quatsch und da haben wir unheimlich viel rumprobiert und dieses in Genres rumwüten, das macht mir eigentlich immer noch tierisch Spaß. So. Aber ich mache das nicht mehr so oft, leider. Und da sind wirklich verrückte Sachen entstanden. So, wir haben zum Beispiel die erste deutsche Melodic Metal Band gegründet, Middle Earth, also so richtiger Fantasy Metal mit deutschen Texten. Kennst du das Geheimnis des Stahls? War der.
Ja, ich bin gespannt.
Habt ihr auch so kleine tanzende Zwerge gehabt?
Ja. Stonehenge.
Genau, Stonehenge. Ganz wichtig. Muss man haben.
Muss man ganz kurz erklären, vielleicht für alle, die das jetzt hören und denken, was quatschen die denn da? Was labern die denn da? Mhm. Na, Spinal Tap. Haben wir schon ein paar Mal gesagt, Spinal Tap, diesen Film angucken. Muss man machen, mehr sagen wir da nicht zu.
Das war für Sie wieder André Wikipedia in Dostal.
Ja. Also nochmal, um deine Frage richtig zu beantworten, wenn man zum Beispiel Middle Earth, das Geheimnis des Stahls, einfach bei YouTube eingibt, müsste das eigentlich kommen, glaube ich. Sehr oder von Zorro, unser Hip-Hop-Künstler, Z wie Zuhälter. Da haben wir sogar ein Video zugedreht, das ist, möchte ich einfach mal raushauen. Kann ich wirklich uneingeschränkt empfehlen. Das ist ein sehr großer Spaß.
Was machen wir alle, wenn der Podcast zu Ende ist? Ja. Wir wollen ja von unseren Gästen, wir wollen ja von den Gästen auch ab sofort immer wissen, was denn so ihr wichtigstes Rock-Album ist. So. Ich wollte sagen, das persönlichste Album. Das persönlichste ist ja immer das letzte eigene Album, ne? Das ist, was sagt der Künstler? Das ist diesmal unser persönlichstes Album geworden und so. Müssen wir immer drüber lachen, wenn wir sowas lesen. Steht immer in diesen Pressemitteilungen drin. Jeder Künstler sagt über sein neuestes Album, das ist unser persönlichstes Album.
Es ist ja auch zum Kotzen, aber es stimmt leider auch immer.
Also Nummer 12, ja, Nummer 12 von dem neuen Album ist auf alle Fälle extrem persönlich.
Siehst du? Okay. Nein, aber das wichtigste Rock-Album für dich, Sebastian, welches ist das?
Ja, das ist ja echt voll schwer, ne? Also ich habe mich jetzt dann doch im letzten gegen die Beatles entschieden, weil eigentlich wollte ich Abbey Road sagen.
Ja.
Aber wenn es darum geht, was mich dann doch wirklich beeinflusst hat in meinem aktuellen Schaffen und so vom Sound her und so, dann sind es doch die Foo Fighters, mit denen ich also über Nirvana quasi diese Brücke gekriegt habe. Und als The Color and the Shape eben mein großes Album rauskam, da war ich 16 und extrem empfänglich für so einen Sound. Und ich finde auch, dass die Platte einen Sound hat, der bisher eigentlich kaum von anderen Rockproduktionen so getoppt wurde. Ich habe die vorhin noch mal gehört und dachte einfach, das ist für mich die Essenz eines perfekten Rocksounds. Mhm. Also sehr, sehr gut gealtert, finde ich auch. Mhm. Und als die Platte rauskam und ich auf Klassenfahrt war und das erste Mal verknallt und das erste Mal im Rausch und alles Mögliche, hat die Platte mich halt begleitet und irgendwie klargestellt, wie ich auch ungefähr klingen will. Also sie hat eine Idee davon gegeben, von dem, was ich jetzt auch mache eigentlich.
Das ist das Album mit Everlong drauf, ne?
Zum Beispiel. Hero und genau. Walking After You und so.
Ja.
Ja, das fand ich sehr spaßig, weil André muss ja immer leiden, weil bei jeder Sendung, die wir bis jetzt gemacht haben, gab es mindestens einen Song von den Foo Fighters.
Da leide ich doch nicht drunter, da freue ich mich. Da freue ich mich jedes Mal.
Ja, Gott sei Dank.
Ja, ja.
Deswegen fand ich das sehr amüsant. Also wir bleiben uns treu und du hast das richtige Album gewählt. Herzlichen Glückwunsch.
Aber was heißt das, wenn...
Kommen Sie rüber.
Wie, also wirkt sich das heute noch aus, so... Was nimmt man davon mit als Künstler, wenn du jetzt sagst, das hat dich so soundmäßig geprägt? So, ich bin, was das angeht, ja nun komplett unerfahren, weil ich selber kein Musiker bin. Aber was nimmt man von so einer Platte mit, ohne jetzt zu sagen, oh, das machen wir jetzt mal genauso wie die?
Naja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir die immer, wenn wir im Studio sind, gegenhören. Also quasi immer, wenn wir unseren Sound im Studio entwickeln oder im Mix sitzen, dass wir die dann anmachen und uns daran orientieren oder so. Das machen wir nicht immer, aber wir machen das schon immer wieder, würde ich sagen. Also das ist auf jeden Fall so eine, ja, so ein nach wie vor richtiger Einfluss, den ich mir immer mal wieder gebe, um zu gucken, ob ich eigentlich noch auf meinem ursprünglichen Weg vielleicht bin oder so. Ja, also es ist vielleicht das Album, was mich am längsten begleitet auf jeden Fall so in meinem Leben. Wobei, nee, das ist natürlich Abbey Road. aber ich glaube, The Color and the Shape habe ich häufiger gehört noch. Also das habe ich, ich glaube, es gibt kein anderes Album, was ich häufiger gehört hätte.
Du hast gesagt, du warst 16, als du angefangen hast, das zu hören, also als die Platte rauskam. Wann hast du angefangen, Musik zu machen, Anni?
Früh. Ich habe mit Klavierunterricht angefangen. Da war ich 7 oder 8 oder so. Dann habe ich irgendwann Schlagzeugunterricht gehabt, auch so mit 8, 9. Und dann habe ich das erste Mal auf einer Bühne gestanden mit einer Band, also mit einer Punkband, die ich zusammen mit meinem Bruder gegründet habe, mit Johannes, ganz klar. Da habe ich Schlagzeug gespielt, da war ich 12. Und da haben wir auf einem Hänger draußen vor einem Jugendzentrum gespielt, wo Johannes Punkfreunde irgendwie Pogo getanzt haben. Und da habe ich geschnallt, dass es der coolste Job der Welt ist. Also wenn man das überhaupt Job nennen darf. Weil ich habe irgendwie gemerkt, ich muss einfach nur den Takt halten. Und so lange läuft das Ding. Die Leute tanzen, haben Spaß und ich muss einfach nur durchhalten.
Du hast mir eindeutig was voraus, würde ich sagen. Mit 12 Jahren stand ich noch irgendwie im evangelisch-lutherischen Internat, irgendwie oben auf dem Treppenaufgang und hörte so die Morgenpredigt und habe mich dann langsam Richtung Toilette verpieselt, um da heimlich eine zu rauchen. Bis der Lehrer kam und den Laden ausgehoben hat. Ja, das war
die Frage ist jetzt, was mehr Rock'n'Roll ist am Ende.
Ja, ich glaube,
da hast du aber die Nase vorn.
Kirchliches Internat ist definitiv nicht Rock'n'Roll. Das Einzige, was es an Musik da gab, war Jesus Christ Superstar und alle mussten sich zusammen in der Aula anhören, jeden Abend irgendwie 3 Songs. Und dann wurde da groß eine Rede gehalten, ja, worum es da geht und warum der das jetzt so gerade singt. Und wir wollten eigentlich alle nur raus, aber da mussten wir durch.
Aber das wird dich ja sehr geprägt haben, wahrscheinlich. Das ist ja
nicht.
Naja, was dein Rebellentum angeht.
Aber Christoph, wie war es denn bei dir mit 12?
Ich wollte gerade sagen, ich hatte meine erste Band auch mit 12 ungefähr, die hießen Kilroy.
Oh.
Und wir haben so Status Quo und so ein Zeug nachgespielt. Und haben es auch zu einigen Konzerten gebracht, in Wilhelmshaven damals, also so Schulfeste und so gespielt.
Mit 12?
Und ja, ja. Ich wollte Gitarrist werden, als meine Tante Hildegard sagte, als ich 6 war ungefähr, der Junge soll Klavierunterricht kriegen. Und da habe ich gesagt, nee, ich will Gitarrenunterricht. Und da habe ich Gitarrenunterricht gekriegt. Und mein Vater arbeitete damals in so einem Freizeitheim. Und da gab es so eine junges Mädchen, die hat da geholfen. Und die hatte ihr Zimmer voll mit Postern von Stones und Kings und sowas. Und ab da wollte ich lange Haare haben und Gitarrist werden. Und hat ja auch funktioniert.
Hat geklappt.
Aber also lange Haare wollte ich auch haben, aber das hat mein Vater nicht zugelassen. Hatte ich keine Chance.
Ja, okay.
Und meine erste Band hatte ich wirklich erst mit über 20.
Ui.
Ja, und die hieß Muttertag. Sie hatten so genial. Und Muttertag wurde nachher umbenannt in die Isernhegener Mafia, ja. Wir hatten so legendäre Songs wie Computer kaufen keinen Koks.
Was ist das dann so? Was ist das, so Punk oder Neue Deutsche Welle oder was ist das?
Ich würde mal sagen, das war so eine leicht durchgeknallte, drogenorientierte Wochenendmusik. Aber es war cool. Wir haben nie was irgendwas nachgespielt. Wir haben immer eigene Songs gemacht. Und wenn die anderen in die Disco gegangen sind, saßen wir zu Hause mit dem Roland 301 irgendwie, einer kleinen Fostex und ein Bass und ein Mikrofon und eine Gitarre. Und der Schlagzeugmaschine, ich glaube RX-11 oder so war das. Und haben dann einfach Songs gemacht. Nee,
das war noch Dr. Rhythm von Boston.
Nee, hatten wir nicht sowas. Wir hatten die Yamaha RX-11 oder 15 Box. Oder so.
Dr. Riddle ist auch geil.
An Mutters Schlagzeug wollte ich jetzt also an die Stereoanlage angeschlossen, das Teil, und dann ging's los. Und dann haben wir einfach am Wochenende da gesessen, wo die Bude frei war, und Musik gemacht. Muttertag halt.
Ich war auch ein bisschen so drauf. Ich hatte so ein kleines, so ein Vierspur-Kassettenrekorder und habe dann also keine coolen Drum Machines, so wie ihr gehabt, aber ich habe immer mit Akustikgitarre dann eine Stimme aufgenommen, dann irgendwie auch ein bisschen Schlagzeug mal aufgenommen und so. Und dann fand ich Harmoniegesänge relativ früh auch schon cool und fand das irgendwie geil, dann über meine Stimme noch was drüber zu singen und so. Und da war ich auch dann so 13, 14 oder so und habe dann so die Tapes immer meinen Freunden gegeben und auch manchmal so Mädchen, um die zu beeindrucken. Und die fanden das aber meistens nicht so geil.
Stimmt, ne? Die haben immer gedacht, die Mädchen finden es super, aber fanden die das gar nicht super.
Der Matzen, da kommt er wieder.
Nee. Lass mal, ich hatte auch lange Haare übrigens.
Echt? Ich hätte auch gern gehabt, aber ging nicht. Dafür hatte ich, als ich 11, 12 war, hatte ich eine Schlaghose und Plateauschuhe. Ja. Aber ich bin ja ein bisschen älter als so, sprich ungefähr 20 Jahre. Ja. Und da war es halt so, da waren dann gerade so Sweet und Slate angesagt. Ja. Und ich musste unbedingt so eine Hose haben. Und ich habe jetzt neulich ein Bild von mir gesehen. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie bescheuert man aussah. Wie. Das ist so fürchterlich. Ich meine, ich war immer so 1,90 Meter groß fast, auch damals schon. Also war ich schon recht groß. Und dann hast du da so einen total schlachsigen Typen mit so einer riesen Hose, die unten weit auseinander geht und dann so Blockabsätze da unten drunter. Ich sah aus wie ein Vollidiot. Ja.
Aber das fand ich das irgendwie geil. Das sage ich immer allen Leuten, die über die Jugendlichen schimpfen. Denen sage ich immer, die Jugendlichen haben das Recht, scheiße auszusehen und wilde Ideen zu vertreten. Weil wenn man so Bilder von sich selber sieht, wir vergessen das immer alle so schnell.
Ja, allerdings.
Ich sah auch so scheiße aus. Das ist unfassbar.
Ich habe das geschafft, in die Gegenwart rüber zu retten, mein Freund. Insofern ist alles gut.
Wir sind ja hier nicht bei einer Modesendung.
Genau.
Sag mal, wann kam bei dir die Entscheidung, dass du gesagt hast, ich will nichts anderes machen? Hast du eine Lehre gemacht zwischendurch mal oder hast du einfach gesagt, nee, leck mich?
Ja, es geht schon eher so in Richtung leck mich. ich glaube so, da sind wir dann auch wieder bei den Foo Fighters, also sprich bei Dave Grohl. Den fand ich so cool wie nichts anderes auf der Welt. Also als die Nevermind dann rauskam, 91.
Schlimm lange her.
Ja, da bin ich mit meiner Mutter auf den Hamburger Flohmarkt gefahren. Die hat mir dann irgendwie die Kassette gekauft und mit die habe ich dann kopiert, all meinen Kumpels gegeben und so. Und da dachte ich, ich will so wie der Typ sein eigentlich. Und ich will das auf jeden Fall beruflich machen. Dann hat es noch 12 Jahre ungefähr gedauert und dann hat es geklappt und zwischendurch habe ich halt einfach Abi gemacht, Zivildienst und ich war eingeschrieben für neuere deutsche Literatur und habe mich aber an der Uni ein paar Mal verirrt und bin dann irgendwie zu einem Kumpel, habe die Decke über den Kopf gezogen, habe gemerkt, ich bin kein Germanistikstudent. Dann haben wir irgendwie den ganzen Tag Jamie Oliver Folgen geguckt und die Zeit irgendwie rumgekriegt. Und dann hatte ich irgendwann diese Idee von Matzen, nachdem wir auch echt lange mit Hörsturz und ein paar anderen Bands bei uns in der Gegend rumgetingelt sind und auch mal kleine Support-Gigs hatten, zum Beispiel für Die Happy oder so, haben wir mit Hörsturz eine ganze Tour gespielt zu meiner Abi-Zeit. Da haben wir die immer am Wochenende gespielt und morgens in der Schule bin ich immer eingepennt und so. Aber auch da wusste ich so, das ist total geil. Das will ich auf jeden Fall machen. Das ergibt Sinn für mich.
Und wie lange habt ihr gebraucht, bis das Album Matzen kam, 2005? Also war das lange dazwischen?
Ja, also ich habe 2001 habe ich Abi gemacht. Und wenn man zur Schule geht, ist ja sowieso erstmal alles okay. Und naja, aber dann hatte ich schon, ja klar, dann hatte ich 4 Jahre sozusagen Leerlauf. Das hätte ich auch nicht mehr lange durchziehen können. Also, weil meine Eltern haben natürlich auch geschnallt, okay, der geht nicht zur Uni, der will Musik machen, schön und gut. Aber irgendwas muss er dann auch mal verdienen. Und ich bin sehr, sehr sparsamer Typ und so, war ich früher auch schon. Also ich brauche eigentlich auch nicht viel, aber das war dann schon höchste Zeit. Als ich dann 23 war, da hatten wir dann auf einmal einen Major-Deal bei Universal und da war dann ging es auch echt schnell. Dann hatten wir irgendwie
das war so meine Frage. Also ihr wart bei Vertigo irgendwie, aber wie seid ihr denn da hingekommen? Also habt ihr den klassischen Weg genommen? Wir machen das in eine Demo-Kassette und schicken die da mal hin und dann kommen die und sagen, Mensch, ihr seid ja die Größen? Oder wie ist das bei euch gelaufen?
Ja, wir haben einen ganz wichtigen Menschen kennengelernt. Sven Bünger heißt der.
Okay, ich weiß nicht,
Ja, der hat Gitarre gespielt bei Cultured Pearls zum Beispiel.
Ne? Genau.
Genau, und der hat Hörsturz produziert. Eine EP, okay, die wir gemacht haben, die damals bei Plattenmeister rauskam. Das ist ein cooles Label gewesen. Ja. Da waren so Fischmob und so drauf. Mhm. Und das lief sogar auch irgendwie ganz okay. Also wir hatten mal das Gefühl, dass wir eine Platte rausbringen. Also auch wenn es nur eine EP war und auch ein bisschen mal spielen und so. Also von Touren und so kannst du da nicht reden. Und vor allem haben wir Sven kennengelernt und haben gemerkt, wir haben einen guten Draht zu dem. Und ich habe ganz, ganz viel mit dem telefoniert, mache ich auch heute noch, und darüber gesprochen, was ich eigentlich machen will, welchen Sound ich eigentlich auch gerne haben will und so. Und aus diesem Crossover-Ding sind wir relativ schnell rausgewachsen, haben gemerkt, da gibt es einfach andere Bands, die das auch viel besser können. Und ich war halt begeistert dann auch von Tokotronic zum Beispiel. Und da habe ich gemerkt, also die waren für mich wichtig, weil ich gemerkt habe, die gehen gut mit der deutschen Sprache um. Die reden irgendwie so, dass ich es verstehe und dass ich nicht denke, was reden die für eine Scheiße oder so. Und ich dachte, das ist auf jeden Fall eine wichtige Band, die auch dazu beigetragen hat, dass ich dann selbstbewusster wurde, indem ich gesagt habe, ich lass mal diesen ganzen Schnörkel weg und dieses ganze Pseudorebellentum, was ich so hatte bei Hörsturz, und sing mal einfach aus meinem Leben gerade raus. Und genau, und eben auch diese Entscheidung zu singen war wahnsinnig wichtig. Und Sven hat uns dann geholfen bei der Soundfindung. Ich hole ganz schön weit aus, merke ich gerade. Und wir haben dann ein paar Demos aufgenommen, und mit diesen Demos ist er dann losgegangen und hat bei diversen Plattenfirmen vorgesprochen quasi. Okay. Also der hatte ganz gute Kontakte. Der ist dann alle Sachen abgegangen. Sony, Warner, BMG und bei mit Universal. Ja, bei Universal gab es ein paar Typen, die das sofort verstanden haben, und die haben uns dann im Wendland besucht, dann haben wir im Proberaum unsere drei Stücke gespielt, die wir schon hatten, und dann haben die gesagt, finden wir super, mach eine ganze Platte.
T.S. Ullmann hat mal ein Interview gegeben, und da hat er gesagt, irgendwie, er erinnert ihn an die jungen Tokotronic. Habe ich vor meiner Nase liegen. Da hat er aber noch ganz andere Sachen gesagt, die nicht so gut sind. Aber wir bleiben bei den guten Dingen.
Nein, aber so wie du das erzählst, klingt das ja so so leicht alles so. Wie viel Ehrgeiz und wie viel Biss war denn da von eurer Seite dahinter? Weil es klang jetzt so, wie du das erzählt hast, so, dass es einfach alles so passiert.
Ja, fühlt sich auch irgendwie so an im Nachhinein. Ja, ich glaube aber, dass ich schon wahnsinnig ehrgeizig bin, und ich rede dann jetzt auch erstmal von mir, weil ich glaube ich auch immer schon der Motor der Band war, weil ich auch immer das Zeug geschrieben habe und die anderen hatten immer Bock und sind mitgekommen. So, aber ich musste immer die Vision vorgeben, glaube ich, und so.
Also wir haben übrigens Erpresserbriefe geschrieben.
Ja.
Mal aus der Zeitung die Buchstaben ausgeschnitten, ja, und haben dann zum Beispiel, was war das, Teldec oder Warner?
Teldec, genau.
Haben dann so einen Brief geschrieben, auf ihrer Damentoilette ist eine Bombe hinterlegt, ja, und haben das Tape da mitgeschickt, ja, wenn sie dieses Tape nicht anhören, geht diese Bombe hoch.
Mit Adresse.
Mit Adresse und andere. Und was die gemacht haben? Die haben die Feuerwehr angerufen. Ich meine, das sagt alles über deutsche Plattenfirmen aus. Den Deal haben wir auch nicht gekriegt.
Aber ja, aber vielleicht bei uns war das eben aber auch schon 10, 15 Jahre früher als bei euch ungefähr, ne?
Ja.
Da waren die vielleicht noch ein bisschen... Na gut, aber immerhin gab es noch ein paar Plattenfirmen. Heutzutage gibt es ja eigentlich nur noch zwei, glaube ich, ne?
Ihr habt natürlich noch die richtig goldene Zeit abgestaubt. Bei uns war es ja schon so, mal gucken, ob das noch was wird. Also MTV gab es noch.
Ja, hat doch funktioniert, würde ich mal sagen.
Ja.
Gucke eure Diskografie an und sage.
Ich muss auch sagen, ich habe mich zum ersten Mal wirklich mit eurer Musik beschäftigt. Und ich muss sagen, ich bin echt Fan. Ich werde mir mal ein paar Platten von euch kaufen, weil ich bin noch so ein Langweiler und kaufe mir tatsächlich noch CDs. Und ich finde das sehr gut, was ihr da macht.
Also, oh, guck mal, da hat der Podcast ja schon mal was gebracht. Christoph Kauch schon mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Guter Mann.
80 Cent aufs Bandkonto.
Genau, und dann hört er immer Blockade.
sehr gut.
Nee, was mich interessieren würde, pass auf, du kommst theoretisch aus dem Wendland. Ihr kommt alle aus dem Wendland, ja? Wendland kennen wir alle, bekannt für Widerstand gegen AKWs. Waren witzige Demos, Schienenstränge, Flat und so. Mhm. Sag mal, diese Zeit, ihr habt ja damals auch auf dem Festival gespielt vor 16.000 Leuten, als es um die Atomtransporte aus Le Havre ging. Also Hat dieses, das Wendland, wo ihr groß geworden seid und den ganzen Kram mitbekommen habt, ich denke, kenne durch meinen Bruder jetzt auch so ein bisschen die Historie und auch die Leute, die da sind, die sind schon special, finde ich. Hat das euch irgendwie geprägt?
Mit Sicherheit, ja. Also wir sind da, ja, als Teenies sind wir da auf die Straße gegangen. Und ja, ja, musikalisch, ja klar. Also es hat natürlich so ein rebellisches Ding in uns geprägt, auf jeden Fall. Also wir wurden relativ früh dann mit Polizeigewalt auch konfrontiert und auf einmal waren da Wasserwerfer und wir standen da aber auch neben alten Leuten, die dann auch mal einen Knüppel auf den Kopf gekriegt haben und so. Das war schockierend. Und wir sind ja da hingegangen, weil wir uns Sorgen um die Welt gemacht haben eigentlich. Also wir waren ja keine Terroristen oder so. Wir hatten ja eine gute Idee eigentlich und das hat uns natürlich so ein bisschen zweifeln lassen und auch wütend gemacht. Und die Wut ist ja auch ein ständiger Begleiter in unserer Musik. Auch wenn die manchmal ein bisschen abflacht, aber jetzt zum Beispiel bei unserem letzten Album ist sie ja deutlich hörbar wieder.
Ja, aber gerade bei eurem letzten Album, weißt du, wenn ich mal Song Nummer 6 angucke, der heißt Protest ist cool, aber anstrengend. Sind wir ein bisschen ruhiger geworden?
Ja, klar sind wir ruhiger geworden. Also deswegen nehmen wir uns ja selber auch ein bisschen auf die Schippe mit dem Lied. Ich musste lange überlegen, wann ich das letzte Mal auf einer Demo war. Also das ist in der Tat auch jetzt schon wieder 2-3 Jahre her. Und das ist ja eigentlich peinlich.
Bei mir ist es ein Jahr her.
Ah, okay.
Ich habe gewonnen, aber ich habe Kinder. Und die Kinder wollten auf eine Fridays for Future Demo. Habe ich gesagt, da gehe ich mit. Habe ich auch gemacht.
Sehr gut. Ja, da bist du uns einen Schritt voraus auf jeden Fall.
Was die Kinder angeht, auf alle Fälle.
Die Kinder, die Kinder von Sascha, die wollten auch auf so eine Demo gehen, Fridays for Future. Und da war das eben so, dass Sascha eben sagte, ja, ich weiß nicht, ich habe noch im Haushalt tierisch zu tun und so. Und das passt gerade nicht. Und das haben wir dann uns genommen, um daraus ein Lied zu schreiben.
Aber muss da vielleicht noch mal ganz kurz dazu sagen, ihr habt eine Punk-Platte gemacht. Ne? Also das Album, von dem Kai jetzt spricht, ist eure neue Platte, das ist ein Punk-Album.
Genau. Ja. Das haben wir. Man musste ja irgendwie durch dieses Jahr kommen. Da brauchte man neue Konzepte und neue Ideen.
Ja, Quarantäne für immer, ne?
Ja, so sieht's im Moment aus. Ja, vielleicht.
Ne? Ist auch ein Song auf dem Album.
Genau.
Ja. Und ein sehr persönlicher Song, das hatten wir vorhin schon das Ding. Und wir nennen dich Mücke, heißt der Song, ja. Und der fängt an, wo man irgendwie denkt, was ist das jetzt? Dann geht's ab, ja, dann weiß man auch. Und wenn man dann guckt, und ich musste erst gucken, ja, also ich wusste jetzt nicht, wer ist der Martin Krischlein, dann habe ich das rausgefunden. Sprich, der spielt bei euch Gitarre jetzt, zusätzlich sozusagen. Das ist eine Live-Besetzung. Wie bei uns Martin Huch, der spielt bei uns Gitarre. Mhm. Habt ihr noch Martin. Und den hat den Song geschrieben.
Genau, wir haben zusätzlich in der Band, also außer uns vieren, Mücke und Lisa, meine Freundin, mit der ich hier auch wohne in Berlin. Und wir haben zumindest Mücke echt ganz lange nicht gesehen, einfach wegen Covid-19. Und wir haben den richtig vermisst und wir haben ja dann eigentlich eher unbewusst uns dann so im Rausch dafür entschieden, so Punk-Songs aufzunehmen. Wussten auch gar nicht, wo die Reise hingehen, sondern wir haben es erstmal einfach gemacht und haben 2 Wochen einfach dieses Ding rausgeballert und waren so kreativ zusammen wie eigentlich noch nie zuvor und auch schnell. Und dann sind wir so die Themen durchgegangen, über was wollen wir denn noch so singen? Und dann sagte irgendjemand, naja, Lied für Mücke müssen wir natürlich auch machen. Und das war auch nur so ein ganz schneller Impuls. Und dann haben wir eben dieses kleine, ich würde mal sagen, Liebeslied geschrieben.
Sie nannten ihn Mücke, das erinnert mich nur, das ist doch
Plattfuß,
ne?
Bud Spencer, ja, genau.
Ja, nannten ihn Mücke. Aber er und seine Brüder haben diese Filme natürlich geguckt und ich glaube, da hat er seinen Namen auch her.
Ja. Sag mal, du hast mal gesagt, dieses Punk-Album ist ja jetzt raus und ist eigentlich auch schon durch. Man müsste sich jetzt überlegen, was macht man als nächstes? Hm. Wie ist denn das in Zeiten von Corona? Was macht man denn dann als nächstes? Oder ist es wirklich so? Ich meine, ich hatte das Gefühl ja auch schon, wir haben jetzt im September meinen Bruder nicht ein Album rausgebracht. Da habe ich auch gedacht, das ist jetzt draußen, ja. Und du kannst eigentlich nichts machen, weil man kann keine Probe machen, man kann nicht spielen. Also eigentlich alles, was man tun muss, um so ein Album an die Leute ranzubringen, ist irgendwie sinnlos, weil es nicht geht. Und dann sitzt man da so ein bisschen drumherum. Wollte jetzt aber auch nicht gleich wieder neue schreiben. Was macht ihr jetzt momentan?
Ja, es ist tatsächlich ein bisschen trist gerade, muss ich sagen. Also ich versuche immer das Positive zu sehen und erfreue mich an den kleinen Dingen des Lebens. Aber im Grunde genommen bleibt mir gerade nicht viel übrig, als einfach an der nächsten Musik zu arbeiten. Still im Kämmerlein, bis wir endlich wieder dürfen. Also wir kommen ja als Band momentan noch nicht mal zusammen, weil Sascha, wie gesagt, in Wien hängt und da auch nicht so ohne weiteres wegkommt. Und wir nehmen das auch alles sehr ernst. Also wir wollen jetzt nicht auf einmal mit 4 Haushalten zusammenkommen und so tun, als ob nichts wäre. Also eigentlich würden wir gerne einfach das nächste Album produzieren, weil das hatten wir ja eh schon fertig geschrieben eigentlich, bevor wir das Punk-Album auch gemacht haben. Und haben dann einfach, um irgendwas zu machen, erstmal das Punk-Album gemacht und dachten dann, komm, dann fangen wir jetzt im Winter einfach mit dem normalen Matzen-Album an, also mit dem, was schon so lange rumliegt. Aber das können wir gerade auch nicht und deswegen spiele ich gerade auch nur so rum und versuche wieder auf andere, vielleicht extreme Ideen zu kommen, weil das tat mir irgendwie gut, dass ich auch das Gefühl hatte, ich habe Urlaub vielleicht auch von der Band und kann auch irgendwas anderes machen. Und jetzt probiere ich auch mit anderen Sounds rum. Jetzt finde ich Soul-Musik gerade voll interessant. Mal gucken.
Heide Witzke.
Aber wie macht ihr denn das? Irgendwie seid ihr am Werkeln gerade, ne?
Also ich bin jetzt gerade zu Hause, ja. Christian ist auch zu Hause. Ja. Wir können jetzt auch nicht mehr werkeln.
Also wir haben aber auch, wir hätten eigentlich diesen Sommer halt Festivals gespielt und die sind alle nächstes Jahr verschoben worden und insofern haben wir die Platte vorgezogen und sind tatsächlich wieder ins Studio gegangen. Mhm. Und aber jetzt ist es im Moment auch sehr schwierig, irgendwie die Sachen zu machen. Veröffentlichungsdatum 24. April. Also wir werden sehen, ob wir das halten können oder
nicht. Oh ja.
Also uns wirft der Virus auch die Knüppel zwischen die Beine. Das ist halt
so. Aber wenn ich das überhaupt fragen darf, aber habt ihr schon fertig geschrieben oder könnt ihr auch noch?
Nee, wir sind sogar noch so ein bisschen, aber nicht mehr viel. Wir sind eigentlich auf der Zielgeraden. Mhm. Also wir haben jetzt eigentlich im Grunde genommen die Menge an Songs, die wir brauchen, wir müssen sie nur noch fertig machen. So 2, 3 Nummern müssen wir noch schrauben. Aber das bedeutet nicht, dass wir jetzt haben wir erstmal Ruhe, weil jetzt können wir gar nichts machen. Mhm. Da werden wir höchstwahrscheinlich irgendwo sitzen und jeder muckelt noch so für sich rum und kommt dann vielleicht nochmal mit einer guten Idee um die Ecke, die den einen Song dann vielleicht noch verdrängt. Aber
und das, denke ich, ist doch geil, wenn man dafür jetzt auch die Zeit hat und die vielleicht auch einfach nutzt.
Das, ja, und was für ein Glück, dass wir kreative Menschen sind. Ne? Ich frage mich immer, was Leute machen, die nicht kreativ sind oder nicht gelernt haben, kreativ tätig zu sein. Was machen die mit ihrer Zeit? Weil ich meine, das ist ja eigentlich die eigentliche Herausforderung gerade, finde ich. Was mache ich mit meiner Zeit?
Ich habe jetzt Netflix durch.
Mhm. Ist es so?
Alles durch.
Ja, alles durchgeguckt jetzt.
Ja, super.
Ich hab
Disney Channel, mein Freund.
Aber ich kann
vorne wieder anfangen.
Ich kann jetzt immerhin das Präludium von Chopin, von Tarega.
Von Chopin? Also okay.
Chopin.
Das ist doch super. Und ich habe jetzt den Manga-Grundkurs von meinem Sohn mitgekriegt. Das ist auch nicht schlecht.
Was hast du?
Den Manga-Grundkurs von meinem Sohn. Ich weiß ja schon, wer Naruto ist. Und ich weiß zwar nicht, was ich damit anfangen soll. Ja? Aber ich weiß es. Ja, ich weiß es.
Ich habe jetzt gerade gelesen, und da würde ich euch jetzt gerne mal fragen, was ihr dazu sagt. Bob Dylan verkauft jetzt gerade seine kompletten Songrechte an eine Plattenfirma und auch Stevie Nicks von Fleetwood Mac hat das gemacht. Und ich habe gelesen, dass er das getan hat, weil er nicht an Geld kommt, weil er nicht spielen kann. Bob Dylan ist ja auf der Neverending Tour, der spielt ja jeden Tag irgendwo und da kommt halt kein Geld rein. Und wenn du halt so einen Lebensstil hast, möglicherweise wie so jemand wie Bob Dylan, der irgendwo eine Ranch hat und noch ein Ferienhaus oder so, dann reicht das nicht. Und das kann der Grund gewesen sein, warum der seine Song, ich meine, Bob Dylan hat für seine Texte einen Literatur-Nobelpreis gekriegt.
Ich habe gelesen, dass er mit dieser Dame dieses Verlages ja schon seit 4 Jahren am Dealen ist.
Ja.
Und sich eigentlich immer gewehrt hat. Also ich meine, ich weiß ja, was man normalerweise an GEMA bekommt, wenn es nicht im Radio läuft, ja, oder wenn es wenig im Radio läuft. Und dann möchte ich nicht wissen, was man an GEMA bekommt, wenn man Bob Dylan heißt und es läuft viel im Radio, weil das läuft in Amiland rauf und runter immer noch in den Spartensendern. Das heißt, der kriegt GEMA-mäßig auf alle Fälle noch genug Kohle und da die Alben so alt sind und sich immer noch verkaufen, wird er noch ganz gut verdienen, dann mache ich mir keine Sorgen. Und so ein Lebensstandard, also ich weiß nicht, ja, sieht nicht so aus, als kleidet er sich so, dass er ganz viel Geld braucht. Koksen tut er, glaube ich, auch nicht. Sportwagen fahren auch nicht mehr.
Er lebt in Amerika, dem Traumland des Dreckschweinkapitalismus. Und insofern kommt ja darauf an, was für Verträge er damals mit 1963 unterschrieben hat. Also wer weiß es.
Das ist natürlich möglich, aber er hat alle Verlagsrechte, also sämtliche Verlagsrechte von allen Songs.
Ja gut,
das
ist ja, aber trotzdem kann er ja jetzt...
Das heißt, dann hat er auch die gesamten GEMA-Rechte.
Er hat ja keine Kontrolle mehr darüber, ob jetzt Blown in the Wind demnächst in der McDonald's-Werbung läuft oder sowas halt, ne?
In dem Moment nicht mehr.
Nee, genau. Und dann die Songs so herzugeben wie Blown in the Wind oder Like a Rolling Stone, die Meisterwerke einfach wegzugeben für 300 Millionen, was auch immer.
Wie alt ist der Mann jetzt?
Mag das, wie bitte?
Wie alt ist der jetzt?
100? Nein, ich weiß es nicht jetzt aus dem Kopf. Aber ist das
hier 70 oder so?
Aber muss man das machen? Ist das so eine Entscheidung, vielleicht wo ihr jetzt auch sagt? Vielleicht
hat er auch Natascha getroffen und Natascha ist sehr teuer.
Aber wäre das auch für euch eine Option zu sagen, Mensch, aus welchen Gründen auch immer, gibt man seine Songrechte weg?
Hast du jemanden, der 300 Millionen zahlt? Ich bin dabei.
Ich auch.
Naja, das Radio Bob vielleicht?
Ich guck gleich mal. Ich habe hier. Warte mal, was kriege ich denn, wenn ich. Guck mal, ich habe hier noch einen Fuffi in der Tasche. Was würde ich denn dafür kriegen?
Für einen Fuffi?
Ja, wir haben eine Nummer, die heißt 2 Pullen Korn, die kannst du vielleicht.
Nee, die kriegt er nicht, die kriegt er nicht. Der kriegt die deutsche Version von Time to Wonder. Time to Walzer heißt die.
Ja, ist okay.
Auch veröffentlicht, gibt es auch als Tonträger.
Ja, guck mal.
Von den beschissenen 6 allerdings.
Dann steige ich groß jetzt ein ins Musikbusiness. Ja. Das ist jetzt mein Startschuss sozusagen.
Dick im Geschäft jetzt.
Jetzt bin ich richtig gut drin. Nein, also ihr glaubt nicht, dass das was mit Geldnot in Corona-Zeiten zu tun hat bei den Großen? Nee,
glaube ich nicht. Ich glaube eher wahrscheinlich, dass der ist alt, der Mann, und wenn man älter wird, sollte man seine Geschäfte regeln. Und vielleicht ist es einfacher, wenn du keine Erben hast, die irgendwas Sinnvolles machen, dann die Zeug zu verkaufen, dass es irgendwo wenigstens in guten Händen ist. Und vielleicht, wenn, was Kai sagt, wenn diese Frau, wenn er der vertraut irgendwie, dann hat er ihr das vielleicht auch in gute Hände einfach gegeben.
Also die sind auf alle Fälle seit Jahren am Rumdealen. Ne? Vielleicht will er sie auch einfach seinem Sohn nicht geben. Keine Ahnung.
Ich weiß es nicht. Stimmt, wer die...
Naja, ich weiß nur, dass er mal Rami Jaffe von Foo Fighters angerufen hat und hat ihm gesagt, ob er nicht bei ihm spielen möchte. Und Rami ist durchgedreht und hat ja, geil, bei Bob Dylan spielen. Und dann ist er dann dahin geflogen. Ja. Und das Einzige, was Bob Dylan gemacht hat, hat ihn gefragt, sag mal, was ist eigentlich mit Jacob los? Das war's. Und er so, hat dann gemerkt, er wollte gar nicht spielen. Er wollte einfach nur ihn nach seinem Sohn ausfragen, weil Rami beim Borschler ausspielt.
Ach, okay, ich habe den Link habe ich jetzt nicht gehabt.
Ja, nee,
okay.
Nee, Rami ist
gut. Ach, das war alles, oder was?
Naja, das war alles. Er wollte einfach nur wissen, wie es seinem Sohn geht, weil sein Sohn sagt ihm ja nicht. Deswegen hat er sich gedacht, fragt ihn.
Ach, du Scheiße. Ja, wobei die Konzerte von Bob Dylan, habt ihr mal Bob Dylan live gesehen?
Nee, aber ich habe Fürchterliches gehört.
Das also
ich
ist so gesagt, langweilig.
Er ist total gut oder er ist ganz fürchterlich.
Oh, ja.
Na, ich bin auch ein Fan seiner frühen Stimme. Also das Geknurre ist einfach auch nicht so richtig meins.
Nee.
Deswegen bin ich nicht so scharf drauf. Also ich würde dann lieber noch einmal die Stones sehen wollen. Die habe ich noch nicht gesehen. Oder AC/DC habe ich auch noch nicht live gesehen. Und das könnte jetzt ja tatsächlich auch noch mal spannend sein mit dem.
Das könnte noch mal spannend sein.
Stimmt. Also das ist jetzt so ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Tod und nächster Welt.
Das ist Rock'n'Roll-Roulette.
Ich bin ja bei, wir haben so ein Ding, das heißt Hanebüchner mit Klaus Büchner zusammen von Torfrock, der mittlerweile auch 70 ist. Und wir machen seine Gedichte vorlesen und ich vertiefe das emotional durch Musik. Und Klaus hat jetzt auch gesagt, in Zeiten der Corona, er hat jetzt beschlossen, er wird aus Protest länger leben.
Das finde ich auch total super.
Das finde ich auch und deswegen habe ich noch Hoffnung für unsere junge Karriere.
Das ist so ein bisschen so wie Keith Richards und Willie Nelson, die dann gesagt haben, die jungen Leute von heute sollten sich mal überlegen, wie sie uns die Welt hinterlassen wollen. Aber jetzt mal eine ganz ernsthafte Frage, pass mal auf. Punk-Album, da sind wir wieder. Letztes Punk-Album, erste Single. War das die erste Single? Na gut, dann nicht, keine Ahnung. Gab's ein Video. Ja, mein Bruder hat mir erzählt, super Video, aber da sind einfach nur so Szenen drin, die sind aus dem Fernsehen. Die haben die einfach aus irgendwelchen... Und ich glaube, das geht nicht. Also entweder haben die dafür wahnsinnig viel bezahlt irgendwie oder da kriegen die viel Ärger für. Und auf einmal war das Video weg.
Ja.
Was habt ihr denn gemacht?
Naja, das ist eigentlich schon ganz gut beschrieben, so wie du es gerade erzählt hast. Also ja, wir haben uns eigentlich überhaupt keine Gedanken gemacht bei der ganzen Nummer.
Und die Plattenfirma hat auch nichts gesagt?
Naja, wir haben denen ein Lied geschickt, die haben gesagt, mach mal.
Ich habe so Dieter Bohlen, der Wendler, gesagt, das wird teuer.
Ja, wir haben wirklich Fernsehgarten, auch diverse Formate von RTL, überall, wo man witzige Menschen sieht. Da haben wir uns selber reingeschnitten und haben dann selber uns so eine Bluescreen in den Proberaum gebaut und diese Szenen dann irgendwie so nachgestellt. Und so lag Nico dann Bass spielend auf einer Liege im Dschungelcamp und so. Und das hat wahnsinnig Spaß gemacht und wir haben dem Video ehrlich gesagt 2 Wochen gegeben. Dachten, dass da, bevor die erste Klage kommt oder irgendjemand mal anklopft, sagen wir auf jeden Fall, okay, tut uns leid, unser Fehler, nehmen wir wieder runter. Das hat dann aber tatsächlich 3 Monate gedauert. Ach nee, doch nicht. Warte, doch, 3 Monate. Wir haben es ja Ende August rausgehauen und jetzt vor kurzem erst runtergenommen. Aber noch nicht mal, weil sich ein Prominenter gemeldet hat, sondern ein Typ, der irgendwie zu sehen war, weil wir haben einen Ausschnitt genommen aus so einer Mallorca-Dokumentation, wo so Leute gefeiert haben in so Deutschland-Trikots und so. Und der hat sich da gesehen und dem war das irgendwie unangenehm und dann haben wir den verpixelt und dann haben wir aber vergessen, den bei Instagram auch rauszunehmen. Und dann mussten wir 500 Euro zahlen und dann haben wir schon gesagt, okay, dann wird das jetzt schon so losgehen.
Aber das heißt, ihr konntet das dann rausnehmen und dann war Ruhe. Also wenn wir sowas jetzt mal machen wollten, dann können wir das auch machen und dann nehmen wir es wieder raus. Wenn
genau, wir rufen uns einfach auf Matzen.
Das ich weiß auch nicht, ob ich mich hier
Sebastian hat gesagt.
Ja, genau. Unser juristischer Beistand.
Genau. Also wir haben auf jeden Fall alles falsch gemacht. Ich kann das nicht empfehlen, aber sind damit erstmal gut davon gekommen.
Gott sei Dank.
Aber mach mal ruhig. Ich bin gespannt.
Ich komme irgendwann mal vorbei und guck's mir nochmal an. Ich habe es nicht gesehen. Mein Bruder hat gesagt, es wäre super.
Ach, scheiße.
Was hat mich interessiert? Ja, gut.
Ich schick's dir mal.
Mach das mal. Wir haben ja auch noch eine Gemeinsamkeit, also Fury und Madsen. Wir waren beide in Amerika.
Aber euer Amerika-Aufenthalt war cooler als unser.
Ja, unser Publikum waren Amerikaner, das ist richtig.
Also kurz zur Erklärung, Kai, Christoph, ihr wart wirklich auf Tour in Amerika, hört man ja auch, wir haben eine eigene Podcast-Folge darüber gemacht, Mono in Amerika heißt die. Ihr wart richtig auf Tour und bei Madsen, bei euch war es ein bisschen anders, ne?
Ja, ich meine, wir sind auch von der Ost- zur Westküste gefahren, so ist es nicht, und waren 6 Wochen da, aber wir haben sogar auch ein paar Clubs abends gespielt, aber der Fokus lag auf Lehrauftrag quasi. Also wir waren Botschafter der deutschen Sprache und sind übers Goethe-Institut darüber geflogen und hatten dann auch sogar einen Nightliner und so und haben dann aber Highschools, Middleschools überwiegend gespielt und auch schön unrock'n'rollig morgens um 10 da irgendwie in der Schulaula gestanden. Was auch geil war.
Vor Amis viele, aber auch dann.
Vor Amis, ja klar. Ja, so, sicher. Ja, genau. Ja. Vor den Kids da, die Deutsch gelernt haben. Eben amerikanische Kids, die Deutsch gelernt haben. Und die waren total begeisterungsfähig und haben uns auch echt so am Flughafen empfangen mit Plakaten und haben sich tierisch gefreut und so. Und das war natürlich jetzt nicht so voll rock'n'rollig, weil das waren einfach auch Kids und so. Aber irgendwie haben wir uns kurz doch mal hier und da ein bisschen wie so Rockstars gefühlt. Es war schon schön, weil auch viele Kids vorher noch gar kein Konzert überhaupt gesehen hatten, so ein Rockkonzert und so. Und dann kommt so eine deutsche Band, spielt in der Schulaula. Und wir haben auch alles gemacht wie immer. Wir haben auch richtig Gas gegeben. Und das ging immer so los, dass die dann auf ihren Plätzen saßen und oft durften die auch gar nicht aufstehen, aber die sind immer aufgestanden und nach vorne gestürmt und sind da rumgesprungen und so, und das sind total gute Erinnerungen einfach. Also cool. Mochte ich sehr. Und bei euch war es aber so, dass ihr richtig offiziell durch die Clubs seid und so.
Ja, wir haben Clubs und so größere Dinge und Festivals gespielt und so.
Ja.
Aber wir haben auch in Weirdstock gespielt, sind morgens aufgestanden und es waren, glaube ich, 4 Zuschauer da.
Stimmt.
Mhm. Das sollte ein Riesenfestival sein.
Ja.
Ja, aber bei Kai und Christoph, ihr habt das ja so ein bisschen im Nachhinein betrachtet, ihr das ja so ein bisschen kritisch, auch wie das so abgegangen ist und wie die Amis so drauf waren, das Publikum, abgesehen davon, dass die eine noch mit dir ins Bett wollte vor ihrer Hochzeit. Kai, wie habt ihr das erlebt, Sebastian, diese amerikanische Mentalität dann auch bei solchen
Konzerten? Da kann er jetzt nichts drüber sagen, die waren noch viel zu jung da.
Ja, das mag sein, aber ihr seid ja mit Nightliner rumgefahren und so.
Vormittagsspiel.
Ja, okay, dann ist es nicht zu vergleichen, vielleicht war es nicht ganz so wild, das mag sein, ja.
Das erste Rockkonzert.
Naja, also so bei den Highschools ging es schon auch ein bisschen ab, also jetzt nicht von uns aus oder so, aber ich meine, das ist ja auch schon bei uns jetzt eine Weile her, da waren wir so, wie alt war ich da, 27, 28 oder so, und da, die haben auf jeden Fall da auch geballert, die Kids, die hatten Bock, also und ansonsten, ich fand das so im Nachhinein irgendwie ein bisschen befremdlich, dass die alle immer so gut drauf waren. Also, dass die immer so gefragt haben, hey, how are you? Yeah, great, yeah. Ist immer alles great. Genau. Und irgendwann hatte ich die Schnauze voll und habe gesagt, ja, mir geht's nicht so gut.
Genau, das habt ihr auch erzählt. Genau das Gleiche.
Genau das Gleiche habe ich auch erzählt.
Besonders, das war dann immer spannend, in dem Moment, wenn du das sagst, drehen sie sich um und gehen.
Ja, das maximale Überforderung.
Das können die nicht wechseln. Nee. Das ist ja so eine Höflichkeitsfloskel, weißt du, wie bei Japanern und so. Da gibt's ja so ungeschriebene Gesetze. Und wenn dich einer fragt, how are you, dann muss es halt irgendwie awesome, great, bla 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 sein. Und ich hatte halt Momente, da war es auch nicht so. Da habe ich auch gesagt, no, it's not my day today. Und dann guckt die mich total entsetzt an, so als hätte ich sie jetzt persönlich beleidigt. Aber es tat mir leid, das mussten die dann irgendwie wechseln lernen.
dann müssen die von uns lernen, weil eigentlich finde ich, ist das richtig, dass man auch mal, also dass man auch mal sagt, wie man sich fühlt. Das ist doch Quatsch, wenn du immer nur Theater spielst.
Ja, ja, aber hier wirst du auch im Supermarkt nicht gefragt von der Kassiererin, wie geht's?
Nee, das stimmt. Und da ist, das ist natürlich schöner, weil die Leute, die Dienstleistungen machen, einfach grundsätzlich erstmal freundlich sind.
Genau.
Und hier hat man ja das Gefühl, manchmal die Leute, die Dienstleistungen machen, grundsätzlich erstmal unfreundlich sind. Wobei das stimmt auch nicht
damit. Wobei mich das aber auch überfordert, sowas. Ne? Als ich in Amerika mal irgendwie essen war, war ich echt überfordert damit, dass zwei Kellner kamen. Dann kam noch der Manager des Stores und hat gefragt, ob alles in Ordnung ist. Und ich habe schon gedacht, irgendwas stimmt mit dem Essen nicht. Also so viel Freundlichkeit überfordert mich dann auch schon.
Genau, quatsch mich nicht voll, bringe Essen. Ich habe noch was gehört. Wir haben noch eine Gemeinsamkeit. Ich habe mir letztes Jahr beide Arme gebrochen. Und du hast irgendwie auch einen Arm gebrochen bei irgendeiner Aktion oder was vor ein paar Jahren, ne?
Ja, mein Handgelenk habe ich. Also ich hatte Trümmerbruch im Handgelenk nach einem Videodreh. Ja.
Oh.
Und du als Gitarrist weißt ja auch, also wenn du Rechtshänder bist, linkes Handgelenk, also greifen schlecht. Scheiße. Ja. Ja, das ist kurz erzählt. Also da hatten wir unser viertes Album gerade rausgebracht oder wollten das gerade rausbringen. Erste Single, Videodreh in einer Lagerhalle in Berlin. Und da wurde ich an ein Stahlseil gehängt, damit so ein Schwebeeffekt erzielt wird. Und das sollte erzielt werden. Und unten tanzten viele meiner Freunde und die Band, die tanzten so im Kreis. Und dann ist das Seil gerissen und ich bin gerade auf den Betonboden gefallen, 5-6 Meter irgendwie. Und habe ganz viel mit dem linken Handgelenk abgefangen. Und ja, da war ich bewusstlos, dann lag ich da und dann hatte ich auch irgendwie, ja, ich hatte diverse Sachen auch gebrochen, aber nicht so schlimm, also ein Zeh gebrochen und Fuß verstaucht und dann hatte ich irgendwie so einen Riss in der Oberlippe, da hatten sich die Zähne durchgebohrt, das wurde dann mit 19 Stichen genäht und so und dann wurde ich geröntgt und dann hieß es als erstes, Herr Matzen, gute Nachricht, die Wirbelsäule ist okay. Da dachte ich auch schon, ein Glück und dann aber das Handgelenk ist gebrochen. Oh, das ist aber ganz schön gebrochen. Und dann habe ich das gesehen, da diesen Trümmerhaufen irgendwie. Und dann lag ich irgendwie wochenlang im Krankenhaus, wurde ein paar Mal operiert. Und dann hieß es auch durchaus, dass ich nie wieder Gitarre spielen werden können.
Oh.
Und da wollte ich dann gegenhalten. Und dann habe ich ziemlich intensiv Physio gemacht über viele Jahre. Habe mich auch mit einem Physiotherapeuten angefreundet. Liebe Grüße an Ansgar an dieser Stelle. Und der ist dann immer mit auf Tour gekommen und wir haben ihn immer Doc Rock genannt, weil der auch kein Kostverächter war, aber trotzdem war Fokus für ihn so Sebastians Handgelenk und der hat mich immer fit gemacht. Und irgendwann konnte ich dann wieder einen ersten Akkord auf der Gitarre spielen nach einem Jahr. Und dann habe ich wieder angefangen, Gitarre zu lernen. Bin so ein ambitionierter Teenager.
Puh. Aber ihr habt das aufgenommen, den Sturz, ne? Da liefen die Kameras,
ich hab den dann sogar irgendwann mal gesehen. Ein Polizist hat mir den gezeigt, als ich, sag mal, auf der Wache war.
Muss man nicht haben, oder?
Nee, ich hab's zur Bewältigung habe ich es mir angeguckt. Okay. Und das bin da auch recht, nach einem halben Jahr konnte ich das gut ertragen und wollte es auch wissen.
Ja.
War wirklich nicht schön.
Wieso ein Polizist auf der Wache? Wie, was, hä?
Also das ist ja eine langwierige Geschichte gewesen und ich musste natürlich auch eine Aussage machen.
Dazu. Ach so, weil das noch was nach sich zog. Okay, alles klar.
Genau.
Wer ist verantwortlich gewesen und so weiter und so fort.
Ja,
ach so, okay. Ja. Oh, scheiße, ja.
Ich habe auch das deutsche Rechtssystem auf eine sehr interessante Art kennengelernt. Aber Christoph, wie geht's denn dann deinen Arm jetzt?
Deine Geschichte höre, ich habe total ein Glück gehabt. Ich bin letztes Jahr, knapp ein Jahr her, habe mir mit dem Fahrrad auf die Fresse gelegt. Auf dem rechten Arm aufgeschlagen, abgerollt über den linken Arm. Aber ich hatte halt beide Speichenköpfchen, heißen die, gebrochen. Aber eben nicht ins Gelenk rein, sondern parallel zum Gelenk. Mhm. Und insofern waren die nach 2 Wochen waren die Knochen wieder heile. Und Reha natürlich auch ein bisschen. Und mein Finger sieht halt immer noch so aus. Der Kräne.
Also da ist ein Knick drin.
Ja, genau, das ist mein Andenken. Aber der ist dann mit näher am Griffbrett, weißt du, das geht.
Das ist schneller.
Also insofern.
Haben extra so gemacht.
Ja, man hört es auch nicht mehr. Das ist ganz gut. Also die neue Platte klingt nicht so, als hätte Christoph seine Pfoten verloren. Ist alles gut.
Ja, ich muss ja auch sagen, ich habe dann so ambitioniert geübt, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich besser spiele jetzt.
Also das, das ist das, was mein Physio auch gesagt hat. Es gibt zwei Möglichkeiten, bei so einer, wenn dir sowas passiert. Entweder du gibst sie auf und lässt es, oder du gehst ran und bist hinterher besser, als du vorher warst. Weil, weil du die Energie, die du reinsetzen musst, um die Fähigkeiten wieder zu erreichen, die du vorher hattest, dazu führt, dass du eigentlich in der wesentlich besser oder besser auf jeden Fall bist, als du vorher warst.
In Amerika wärst du jetzt höchstwahrscheinlich vermögend.
Das war das, was mein Anwalt mir als erstes sagte. Schade, dass du nicht in Amerika bist. Genau.
Aber ich hatte ja das so ein ähnliches Problem wie du.
Stimmt,
ich ganz, ganz so mal abgekackt. Ich wäre fast mal draufgegangen. Da waren wir in Utah und haben so ein Wild-West-Video gedreht, das teuerste Video, was wir je gemacht haben. Und das war im Winter und dann waren sie der Meinung, ich müsste mich an einen Marterpfahl hängen und zwar kopfüber an den Beinen. Ja. Haben mir so ein Harness verpasst, an dem sie mich dann aufgehängt haben. Und dann müsste ich kopfüber da in Double Speed den Song singen, performen. 1, 2, 3, 4 Mal. Während die Original Nez Perce-Indianer, die sie eingeflogen haben aus New Mexico, um mich herum tanzen. Ja.
Die haben sich vertanzt am nächsten Tag.
Die haben sich vertanzt, es hat geschneit in der Nacht und dann. Und dann bin ich ohnmächtig geworden. Und dann haben die das erst nicht gemerkt, ja. Und dann haben sie es gemerkt und dann war totale Panik. Die ganze Ami-Film-Crew, das ist ein totaler Wahnsinn. Wenn da irgendwas passiert, dann die müssen ja Millionen blechen. Da brannte die Hütte. Mhm. Dann haben sie mich da runtergeholt. Und dann kam er wieder, der kleine Kai. Und dann haben sie mich wieder hochgezogen, weil sie haben mir den Harness falsch angelegt. Ja? Und dann haben wir alles, den ganzen Brustkorb, die ganze Luft abgeschnürt. Und deswegen ging da nichts mehr. Dann haben sie mir den wieder richtig angezogen und den musste ich weiter singen.
Und wo ist die Million jetzt?
Ja, die kriege ich ja nicht. In mir ist ja nichts passiert.
Aber du hättest doch noch so nach Luft schnappen können und so und.
Nach also, Luft, ja, hätte ich gucken können. Ja.
Könntest du jetzt Spätfolgen,
Spätfolgen, genau. Merkt man doch. Hören Sie sich mal die Platten an, die wir danach gemacht haben. Die sind alle nichts mehr geworden. Es liegt echt nur da dran. Ja.
Oder auch Videobudgets, ne? Also allein die 15 Jahre, in denen wir aktiv sind oder jetzt 16, fürs Video von Die Perfektion wurden noch, glaube ich, 30.000 Euro ausgegeben, was halt völlig geisteskrank war für uns. Also ihr redet da auch noch von anderen Budgets, ich weiß, aus den 90ern und so. Total. Aber jetzt 30.000 Euro für ein Video ausgeben, das ist so weit weg für uns. Also wir haben jetzt 6 Videos gedreht für 800 Euro insgesamt, glaube ich.
Was?
Ja, aber
ja, ist klar, weil wir haben die alle selber gedreht.
Aber ich finde eure Videos übrigens, wenn wir schon über Videos sprechen, kann ich jedem Hörer nur empfehlen, guckt euch mal die Videos von Matzen an, weil das ist wirklich schön. Das kann man mit viel Freude sich anschauen, was ihr da macht.
Aber das Ding ist ja, das ist ja genau das Prinzip. Das Prinzip ist, auf die Idee kommt es an. Und da musst du irgendjemanden kennen oder irgendjemanden haben, der das macht, weil mit Wingenfeller machen wir das auch so. Ich drehe die Dinger immer selber. Und die kosten teilweise null. Und das Holz hat, glaube ich, mal 2.000 Euro gekostet, weil wir in Amerika waren. Irgendwie. Aber sonst machen wir das genauso. Und es geht ja. Es geht ja nur um Content. Bei Fury war das anders.
Aber da habe ich mich damals schon immer gefragt, sag mal, seid ihr eigentlich alle bescheuert? Ihr alle 150.000 Mark ausgeben für ein Video, seid ihr total geknackt irgendwie dafür.
Das war noch günstig.
10 Independent-Bands machen, das ist doch total dünnes. Ja. Aber auf mich hat wieder keiner.
Das Ami-Video, wo sie uns da und so und Indianer einfliegen und so, 300.000 D-Mark war das Budget für das Video.
Welcher Song war das?
Bring Me Home. Den mussten wir wirklich im Winter und im Sommer drehen, weil am Anfang war alles, wir waren schon mit zur Hälfte durch und dann hat es nachts angefangen zu schneien. Das war da, wo Gero gesagt hat, die Scheiße, die haben sich vertanzt gestern. Und dann warst du morgens auf und alles ist weiß, ja. Und dann musstest du alles nochmal machen, weil kontinuitätmäßig ging das ja dann nicht. Also haben wir den ganzen Scheiß nochmal gedreht.
Aber die lokalen Navajos haben gesagt, wir sollen gerne wiederkommen, weil das war der meiste Feuchtigkeit, die im Monument Valley gefallen ist in den letzten 15 Jahren, weil die 20 Zentimeter Schnee, die dann am zweiten Tag waren, wo wir standen und dachten, das darf jetzt nicht wahr sein.
Da mussten schon mal die Deutschen kommen für.
Aus Hannover kommen.
Ja. Und dem Schaman mal zeigen, was eine richtig vernünftige Friedenspfeife ist. Das haben wir auch beigebracht.
Genau.
Christoph hatte Schwarzer Krause und er hatte die Friedenspfeife. Dann saßen wir in so einem Hogen drin, ja. Und sollten jetzt mit dem alten Schaman, der ein echter Schamane war, eine Friedenspfeife rauchen. Und dann hat Christoph so, ach ja, ich hatte doch Tabak hier, rein das Zeug da. Und der arme 80-jährige Indianer nahm sich die Piepe, zündet das Ding an und saugte mal kurz dran. Schwarzer Krauser, ja.
Ja.
Und dann kurz, dass sie wieder grün wurde und anfing zu husten, dann war alles vorbei. Aber der mochte uns echt gerne.
Genau umgekehrt wie im Comic.
Und was hat er denn normalerweise in der Pfeife gehabt?
Ich habe keine Ahnung, was die da rauchen. Ja. Irgendwie Kakteen, ich weiß es nicht.
Krass oder so.
Transzendentalen Dinge. Auf alle Fälle hat er dann angefangen zu reden und redete und redete und redete und redete, ja. Und erzählt. Und dann wussten wir nicht, was wir machen. Dann haben wir unseren Scout gefragt, der uns so begleitet hat. Der hat euch gerade was erzählt. Das hat er noch keinem erzählt. Und wir so, ja. Was denn? Und er so, das Geheimnis des Feuers. Und wir so, ja, und was ist es? Und er so, sag ich euch nicht. Das war's.
Sicher, dass der nur Tabak geraucht hat.
Naja, gut.
Der Schamane, also du musst dir das angucken, kannst du angucken, beim Fury-Kanal Bring Me Home, der ist da drin, mit dem Ding in der Hand, ja. Aber da hat er schon gehustet. Danach hat er es ja nicht hingekriegt.
Ja, wer weiß, was Christoph ihm dann noch in die Pfeife reingetan hat. In diesem Sinne. Radio Orchid, der Fury-Podcast, das war die Folge mit Sebastian Matzen. Vielen Dank, dass du da warst.
Genau.
Sehr gerne.
Vielen, vielen Dank.
Und hoffentlich nächstes Mal auf ein richtiges Bier.
Und rufen, Sie an, wenn Sie wissen, was Christoph dem Schamanen in die Pfeife getan hat. Und tschüss, bleibt gesund.
Tschüss.
Und jetzt, Freunde, gehe ich ins Internet und gucke nach Z wie Zuhälter von Zorro.
Das war Radio Orchid, der Fury in the Slaughterhouse Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob-App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.